dürfen wir weiter hineinschauen in die Zusammenhänge dieses gewaltigen Standbildes, eine göttliche Modellvorführung in Gestalt eines menschlichen Organismus, Weltreiche, wie wir sehen werden, nicht nur auf unserer Erde, sondern vorab im Weltall und ihre Ordnungen. So dürfen wir jetzt zuerst etwas sehen, und zwar, ihr seht, da habe ich Verschiedenes abgedeckt, dass wir da nicht mit unseren Augen da herumschweifen, was heute Abend nicht nötig ist. Wir haben vor uns mal eine Darstellung dieses Standbildes. Hier Erdoberfläche, die Füße berühren natürlich immer die Erdoberfläche. Wichtig ist jetzt für uns, dass wir beachten, ein Standbild, stelle ich die Frage, liegt das auf der Erde oder steht das? Ein Standbild. Und dann heißt es ausdrücklich, und es stand vor dir, o König. Es stand vor dir. Was dann Daniel dem Nebukadnezar, dem König, auslegt, ist ja eine Darstellung von einer Folge von irdischen Weltreichen, die alle horizontal auf der Erde liegen. In einer ganz bestimmten Reihenfolge von Osten nach Westen sich ablösen. Ja. Also da steht nichts, da ist kein Standbild. Was ist denn das? Das ist nur der Schatten in einem kurzen Licht der kosmischen Weltreiche im ganzen Weltall der Schöpfung Gottes. Angenommen, das sei jetzt das Standbild. So. Fußpunkt auf der Erde. Daniel lädt nun, ja, Standbild von hier beleuchtet, wirft einen horizontalen Schatten auf die Erde. Und zwar Fußpunkt des Standbildes und Fußpunkt des Schattens, ist der Drehpunkt, fallen zusammen. Aha. Das heißt, je höher von der Erde aus nun diese kosmischen Weltreiche angeordnet sind von Gott, umso weiter entfernt horizontal auf der Erde vom Fußpunkt, ne? Haupt von Gold ist dann hier, ne? Oben Haupt von Gold, alles beherrschend, und dann Brust und Arme und so weiter, und der Fußpunkt im östen Westen, Drehpunkt, Fußpunkt fällt zusammen mit dem Standbild der kosmischen Weltreiche. So. Erdoberfläche, Fußpunkt. Dann haben wir bei den Füßen ein Gemisch von Eisen und Ton. Schenkel und bis zu den Füßen Eisen, grau dargestellt. Dann Bauch und Lenden, Erz. Brust und Arme, Silber. Haupt von Gold. Das ist die Ordnung der kosmischen Weltreiche. Wir werden morgen Abend eine Darstellung sehen, in welcher eine nach biblischem Zeugnis und letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Weltbild möglich ist, darzustellen mit verblüffenden Eigenschaften und Gegebenheiten. Das sehen wir dann morgen Abend. Dass nämlich unsere Erde ein Brennpunkt ist im Weltall Gottes, und zwar negativer Ladung oder ein Pol negativer Ladung. Und Thron Gottes, zweiter Pol mit positiver Ladung. Und wie diese Kräfte im Weltall verlaufen, werden wir sehen. Eins ist jetzt biblisch überaus deutlich bezeugt, dass das Weltall der Schöpfung Gottes von der Erde aus gesehen tatsächlich in Stockwerksgefügen geordnet ist. Und jetzt blicken wir hierher. Wiederum, was haben wir hier? Hier außerhalb des Lagers, auf der Erde das Lager, dann der Vorhof, dann das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Und siehe da, die Ordnungen in der Schöpfung Gottes sind genauso, vom positiven Pol an seinen Thron, so wie Gott ja auf der Erde im Allerheiligsten thront zwischen den Cherubim, so thront er da oben zwischen den gewaltigen, lebendigen Wesen der Cherubim. Und was auf der Erde wieder eines nach dem anderen vom Fußpunkt aus sich anreiht, außerhalb des Lagers, das Lager, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, so ist das im Weltall der Schöpfung Gottes auch übereinander geordnet. Dann haben wir tatsächlich, du bist das Haupt von Gold da unten auf der Erde, aber der Geist meint eigentlich den, wie Bruder Schumacher darauf hingewiesen hat, was im Kosmos, was dieser Schattenriss letzten Endes von Satan, Nebukadnezar, einmal war, ein schirmender, gesalter Cherub, und die sind nur, Cherubim sind nur im Allerheiligsten aufgestellt. Haupt von Gold, ganz gewaltig. Und so wie im Allerheiligsten der Ordnungen des Hauses Gottes alles aus Gold ist, Sühnedeckel mit den Cherubim der Herrlichkeit aus einem Talent reinen Goldes herausgearbeitet, wie wir beim goldenen Leuchter auch ebenfalls gesehen haben, im Heiligtum, dann Vorhof im Weltall, immer der Erde näher, so sagt nämlich das Hebräische, zum Beispiel hier, nach dir, Nebukadnezar, Haupt von Gold, kommt ein Weltreich, Brust und Arme, da heißt es niedriger als das deine, nämlich Hebräisch, der Erde näher, niedriger und der Erde näher als deines. Das Heiligtum darstellend, hier das Reich der Meder und Perser auf der Erde darstellen, die ein Gesetz angeordnet haben, das unwiderruflich war, ist hier das Heiligtum da oben, heilige Engel, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben, das ist noch unwiderruflicher als das irdische Gesetz der Meder und Perser. Und was wir hier dann haben im Weltall der Zone der Gestirne, wo im Vorhof zum letzten Mal Sonne, Mond und Sterne hinleuchten können. Im Heiligtum ist nur noch das gebrochene Licht des Heiligen Geistes. Und hier ist der eine Geist und Gott, der Herr der Geist, allein noch vorhanden. Also hier die göttliche Raumordnung im Weltall von der Erde aus, also wie von einem Pol aus, die elektromagnetischen Kraftfelder und Linien bis zum anderen positiven Pol verlaufen. So sind die Ordnungen, wie wir sehen werden, morgen Abend in gewaltigen, geschöpflichen Gottesordnungen vorhanden. Und zwar genau die ganze Schöpfung, der Himmel vom Thron, denn die Himmel sind mein Thron, positiver Brennpunkt, und die Erde ist der Schemel meiner Füße, negativer Brennpunkt. Die Erde ist der Ort, wo die Sünde des Kosmos konzentriert vorhanden ist. Deshalb musste Jesus Christus als Erlösung, zur Erlösung des ganzen Weltalls, da antreten, wo die Sünde der Welt konzentriert vorhanden ist, auf unserer Erde, im Totenreich, in unserer Erde. Vorerst diese Übersicht. Warum? Damit wir verstehen, dass was Gott dem Nebukadnezar gezeigt hat, ein gewaltiges, wunderbares, herrliches, aber schreckliches, unheimliches Bild, zeigte Gott ihm, nämlich das Bild der Erschaffenen, der Geschöpfe im Weltall, wie Gott sie ursprünglich wunderbar geordnet hat, zwischen Erde und Thron Gottes, aber nun in maximaler Wiedergöttlichkeit erfunden werden. Und das wunderbare, positive, die göttliche Ordnung im Weltall vom Thron Gottes herab bis zu unserer Erde ist nun im Hause Gottes vordargestellt. Jetzt kannst du mal dieses Standbild so umkippen, dann haben wir es. So. Was wir jetzt dann sehen werden, Ablösung der Weltreiche, du bist das Haupt von Gold jetzt, Schattenriss auf der Erde. Nebukadnezar, das Haupt von Gold. Meder und Perser, Brust und Arme. Griechen, Bauch und Lenden von Erz. Rom, Schenkel und Füße von Eisen. So. Und jetzt beachten wir, ein menschlicher Organismus ist das gottgegebene Modell für die Ablösung dieser Weltreiche von Babel bis Rom vorerst. Und dann werden wir sehen, wenn hier Haupt ist, Brust und Arme, Bauch und Schenkel, ist ganz primitive Weiterführung der Sache, wo nur können wir dann Füße und Zehen suchen und finden? Etwa da im Osten beim Haupt. Oder beim Bauch, oder bei Brust und Armen, oder bei den Schenkeln, nein. Wir können Füße und Zehen nur westlich, im äußersten Westen finden, auf unserer Erde. Ganz klar. So, jetzt kommt der nächste Plan. Den verstehen wir jetzt wohl sehr gut. Wir haben hier ein Schema unserer Erdoberfläche, schematisch dargestellt, wie man so eine geografische Weltkarte darstellen könnte. Also Süden unten, wie wir sagen, Osten rechts, Westen links und Norden oben. So. Was wir hier ausgezeichnet haben mit Rot, werden wir sehen, das ist die Darstellung von Daniel 8 unter Alexander dem Großen. Im Osten ein Witter mit zwei Hörnern und im Westen ein Ziegenbock mit einem Horn. Und was geschah unter Alexander dem Großen? Lassen wir das noch liegen. Das Mittlere, die mittlere Darstellung ist das göttliche, geografische Vorbild, Vordarstellung von dem, was jetzt am Ende der Tage nicht nur zwischen Griechenland westlich von Israel und Medien-Persien östlich von Israel damals geschah, sondern das damalige Geschehen ist genau das im kleinen damaligen Weltraum, was heute vom äußersten Westen global geschehen wird über den ganzen gegenwärtigen Osten. So. Und nun die Weltreiche. Babel, Nebukadnezar, Belsazar. Daniel, du bist das Haupt von Gold, bitte. Aber wie wir jetzt beachtet haben, nur der Schattenriss auf der Erde von dem wirklichen kosmischen Standbild, das bis zum Throne Gottes reicht. Du bist das Haupt von Gold. Nach dir kommt ein anderes, Brust und Arme darstellend von Silber. Wir beachten diese beiden Weltreiche, das östlich liegende, abgelöst vom westlicher Reichenden bis zum heutigen Kleinasien hinein, das Reich der Meder und Perser. Babel wurde militärisch überrannt von den Persern und Medern. Von dem weiter westlich aufkommenden Weltreich, militärisch überrannt und kam seinerseits zur Weltherrschaft. Wir haben also zuerst zwei Weltreiche Babel und Persien östlich von Israel. Und jetzt kommt drittens das erste Weltreich der Griechen, das erste westlich von Israel. Alexander der Große überrennt militärisch das Riesenweltreich der Meder und Perser. In einem ersten Feldzug überrennt er ganz Kleinasien, das schon Bestandteil von der Perser war. Zerstört die Mittelmeerflotte, gleichzeitig der Perser. Er macht Halt nördlich von Israel, zieht dem Mittelmeer entlang nach Ägypten, unterwirft Ägypten. Alexander der Große unterwirft Ägypten und die Engländer, Britannia damals, sandten Abgeordnete zu Alexander dem Großen nach Ägypten und haben sich ihm freiwillig unterworfen. Das heißt, dem Alexander dem Großen tatsächlich lag schon damals der ganze Osten, der Mittlere Osten und auch der ganze Westen, das ganze Mittelmeer zu seinen Füßen. Und wie wir gehört haben, Alexander der Große, ja, von Ägypten kehrt er zurück bis nördlich von Israel und überrennt jetzt in einem Zug das ganze Riesenreich der Meder und Perser und stirbt mit 33 Jahren in Babel. Mit 33 Jahren in Babel. Was geschah? Heinz, wie viele Jahre hast du gesagt, dass er Krieg geführt hat?
13 Jahre.
13 Jahre.
13-jähriger Siegeslauf.
13-jähriger Siegeslauf. Und zwar jetzt wichtig. Alexander der Große hatte keine Rückschläge. Siegeslauf, ausgezeichnete Bezeichnung. Vorbild für welche Bezeichnung? Offenbarung 6. Er zog aus, siegend und auf das er siegte. Er hörte erst auf, Krieg zu führen, als es niemand mehr zu besiegen gab. Wie du richtig gesagt hast, er weinte, weil es niemand mehr zu besiegen gibt. Vorbild bitte für das, was jetzt am Ende der Tage vom Osten Westen über die ganze Erde kommen wird. Noch unglaublicher als das, was unter Alexander dem Großen damals geschah. Genannt die beiden Persien, Medien, ein Witter im Osten mit zwei Hörnern und im Westen ein neu aufkommendes Weltreich als Ziegenbock mit einem Horn zwischen den Augen, mit einem Horn des Gesichtes. Und jetzt, das menschlich Unmögliche, was nun dem Alexander dem Großen möglich geworden ist, menschlich unmöglich, in diesen wenigen Jahren eines nach dem anderen zu erobern und zur Weltherrschaft zu kommen. Dürfen wir jetzt erkennen? Dankeschön. Weil dieses Geschehen, das Daniel dem Nebukadnezar erzählt, bezeugt, erklärt, nur der Schattenriss auf der Erde ist. Angenommen, wir sind da draußen, plötzlich huscht da bei uns ein Schatten vorbei. Was wissen wir dann? Da oben ist irgendein Körper, der den Schatten geworfen hat. Wir gucken rauf, ah, tatsächlich ein Segelflieger. Der macht keinen Lärm, nicht? Der huscht einfach da oben vorüber, lautlos, und wirft auf der Erde einen Schatten. Und jetzt hat der Schatten dieses Flugkörpers da oben Mühe, über Häuser und Kirchturmspitzen hinweg zu gleiten, oder ist das für einen Schatten eine selbstverständliche Kleinigkeit und Selbstverständlichkeit sieht? Also das, was dem Alexander, dem Großen, möglich war auf der Erde, war nur der Schatten von welcher Tatsache, dass der Engelfürst von Medien und Persien, gibt so etwas in der Schrift, Daniel 10, ne? Der Engelfürst von Medien und Persien, Hat Alexander der Große mit seinem griechischen Weltreich von Gott auch einen verantwortlichen Engelfürsten zugeteilt bekommen? Wir lesen nämlich, der Witter sind nicht Medien und Persien, sondern der Witter ist der Engelfürst von Medien und Persien in der unsichtbaren Welt, über der Erde, im Luftbereich. Und der Engelfürst von Griechenland, oder der Ziegenbock, ist nicht Alexander der Große, sondern, das lesen wir direkt, das ist ein unheimliches Geistwesen, heißt es im Hebräischen. Fast ein dämonisches Geistwesen. Ja. Ein behaarter Dämon, fast so, steht da der Ziegenbock. Also, der Engelfürst von Griechenland, der hat da oben den von Persien bereits besiegt, mit seinen Heeren. So. Und was dem Alexander da unten menschlicherweise unmöglich scheinend, spielend möglich gewesen ist, ohne Rückschlag, weil er nur der Schatten ist von dem, was da oben real an Kämpfen unter diesen Göttern, denn Gott nennt diese Engelfürsten der Nationen Götter. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle. Also, so merken wir, wie das Standbild kosmisch, das steht, wirklich nun vor uns in realistischer, göttlicher, göttlichem Zeugnis ganz klar bezeugt wird. Und wir, wenn wir dem allen glauben, wozu wir befähigt sind durch den Geist, der uns gegeben ist, dürfen wir Zusammenhänge erkennen, ja, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen sind. Nur aufgrund solcher göttlichen, biblischen Aussprüche, denen wir nun glauben können. Haupt von Gold, Brust und Arme, zwei Weltreiche östlich von Israel, zwei Weltreiche westlich von Israel, Gold, Silber, Griechenland Erz, Rom Eisen. Also, hier haben wir Bauch und Lenden. Wenn nur Beispiel, da bleibt die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, bei all diesen Bezeichnungen. Das geht so weit, dass Paulus von den Kretern, die ja zu Griechenland gehörten, was sagt? Paulus. Kreter sind immer faule Bäuche. Ne? Lügner, faule Bäuche. Ne? Jetzt, hier Rom, viertes Weltreich, Eisen, Schenkel von Eisen. Also, noch einmal, wo nur können wir jetzt Füße und Zehen suchen und sie dann auch finden können? Haupt, da im Osten, liegender Organismus, Schatten des Standbildes, verläuft ganz genau organisch von Osten nach Westen. So. Und jetzt bleiben wir einmal bei Rom stehen und prüfen, ob da Schenkel sind ja zwei. Wieder Gliedmaßen, die dann enden in Füßen und Zehen. Gab es einmal eine klassische Bezeichnung des römischen Weltreiches, nämlich wie folgt: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Gab es das einmal? Ja. Rom im Süden von Europa, Deutschland im Norden von Europa. Und was geschah? Nämlich, jetzt was weiter nach Westen verlagernde Gliedmaßen sind, also Schenkel, Oberschenkel und Unterschenkel. Tatsache, die römischen Nationen und Sprachen haben sich nach Südamerika abgesetzt, über den Atlantischen Ozean. Und die germanischen Sprachen und Völker haben sich nach Nordamerika abgesetzt. Bitte, die englische Sprache, Nordamerika ist heute nicht nur Weltsprache geworden, sondern Luftsprache. So. Stimmt es jetzt, dass hier, und zwar diese Schenkel, die beiden, Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation, verlagern sich jetzt rein geografisch. Wir könnten jetzt das Standbild genau hier nochmal liegend hinstellen, dann würden die Schenkel von hier bis hier reichen und die Füße enden hier. So. Und siehe da, über den Atlantik, gerade verlaufen die zwei Schenkel. Was bedeuten denn die Meere, das Meer, das Große? Nationen. Das sind genau die 2000 Jahre, in denen Israel auf die Seite gesetzt ist und Gott unter den Nationen wirkt. Und zwar vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, bis in den äußersten Westen und genau ein Schenkel nach Nordamerika und der andere nach Südamerika. So. Und jetzt, Füße und Zehen im äußersten Westen. Jetzt haben wir gelernt, Fußpunkt des Schattenrisses, ne, fällt zusammen mit dem Fußpunkt des Standbildes, das den Schatten wirft. Aha. Das heißt, hier ist die Einbruchstelle der kosmischen Weltreiche im äußeren Westen in USA. Was heißt denn Los Angeles, nur als Beispiel? Was heißt das? Die Engel. Haben wir schon gehört und gesehen, Fernseh, Radio und so weiter, was von Los Angeles schon alles ausgegangen ist bis jetzt. Unheimliche Dinge. Was ist denn hier Babel, Nebukadnezar im Osten, Haupt von Gold, was ist denn da Japan? Wenn wir das Standbild noch uns vergegenwärtigen, das wird in der Regel so dargestellt, vom Haupt bis zu den Füßen. Jetzt, am Ende der Tage, ist es so, da werfen sich die kosmischen Kräfte, die wir gesehen haben, senkrecht stehend, nicht? Hier, der Einbruchstelle hier im Westen, wirft sich das alles so, und zwar mit ausgestreckten Händen bis in den Osten, alles vom äußersten Osten bis in den äußersten Westen beherrschend. So. Wir werden das gleich jetzt noch sehen. Aufgehende Sonne, Halbmond, Islam, Jerusalem, Mitte. Und im Westen das ganze Heer der Himmel. USA hatte vor, sagen wir mal, 15 Jahren 48 Staaten, die dargestellt worden sind, jeder Staat mit einem fünfzackigen weißen Stern. Also im der Staatsfahne 48 weiße Sterne. Ich habe gedacht, das 4x12 ist auch etwas. Dann aber kam ein 49. Staat dazu, nämlich Alaska, 7x7 weiße Sterne, 49 weiße Sterne. Da habe ich gedacht, jetzt würde ich wünschen, dass noch ein 50. Staat dazu käme. Dann hätten wir 50 die Zahl von Hall und Jubeljahr vor uns tatsächlich. Kaum gedacht, weht im Staatswappen der USA ein 50. weißer Stern, auf der Erde 50. Staat, ausgerechnet das Ferienparadies der Plutokraten, Hawaii. Die ganze Inselgruppe Hawaii. 50. amerikanischer Staat, 50. weißer Stern. Die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Weiße Sterne bedeuten heilige Engel, die es gut meinen. Und was jetzt dann kommt, angenommen, kommt zu einem dritten Weltkrieg, ich habe das schriftlich mit dem höchsten USA-General, dadurch würde einem dritten Weltkrieg, so schreibt er in dem betreffenden Buch, jene ethische und moralische Grundlage gegeben sein, um endlich einer geplagten Menschheit einen gesicherten Weltfrieden zu übergeben. Einen gesicherten Weltfrieden. So sehe ich auch kommen. Also, aufgehende Sonne, Halbmond, Heer der Sterne im Westen. Aufgang, wenn die Sonne untergeht, kommen die Sterne zum Vorschein. Der Halbmond des Islam wehte so und so viele Jahrhunderte über Jerusalem. Seit 1948 weht der Davidstern über Jerusalem. Bitte. Wir lesen im Gesetz, dass Gott allen Nationen auf dem Erdenrund das ganze Heer der Himmel zugeteilt hat, Sonne, Mond und Sterne zugeteilt. Das ganze Heer der Himmel auch dargestellt, die Ordnungen der Engel, Heere mit ihren Chefs von oben vom Thron Gottes wieder herunter im Bild dieser gewaltigen kosmischen Statue im Weltreich. Und jetzt ein neuer Blickpunkt. Wir haben gehört, dem Nebukadnezar hat Gott diese Weltreiche gezeigt in ihrem Glanz, in ihrer Gewalt und kosmischen Herrlichkeit. Vom Haupt bis zu den Füßen. Während Gott seinem vielgeliebten Daniel die gleichen Weltreiche als Bestien darstellt und sie als Bestien sieht und bezeichnet, und zwar: Gott sieht das Weltreich Nebukadnezar, Babel, als eine Löwin. Das Weltreich der Meder und Perser als eine Bärin. Das Weltreich der Griechen, Alexander des Großen, als eine Pantherin. Und das Weltreich der Römer, eine Bestie ohne Namen. Ohne Namen. Einfach Stichwort: Löwe, Bär, Panther, wildes Tier, Rom, ohne Namen. Jetzt kommt das Gewaltige. Offenbarung 13 sieht Johannes aus dem Meer ein einziges Tier steigen. Aus dem Meer der Nationen. Ein einziges Tier. Ohne Namen. Sind also hier. Jetzt versucht er, dieses gewaltige Tier zu vergleichen mit irgendeinem bekannten wilden Tier auf der Erde tatsächlich. Das Ganze sieht Johannes als ein Panther. Panther. Guckt näher hin und das eine Tier hier ohne Namen als Ganzes wie ein Panther geht auf Füßen eines Bären und hat die Sprache eines Löwen. Das eine Tier. Merken wir etwas? Das war, was im Ablauf der Weltgeschichte auf der Erde von Osten nach Westen geografisch nebeneinander sich darstellte, ist am Ende der Tage, jetzt zur Zeit des Endes, alles gleichzeitig global und was die kosmischen Weltreiche betrifft, universal, alles gleichzeitig vorhanden. Gewaltig. Das eine Tier, das jetzt heraussteigt und sich jetzt am Bilden ist, unter Führung des wirklichen Nebukadnezar, Satans im Antichristen, Tier ohne Namen, wildes Tier ohne Namen, als ganzes Pantherin, geht auf Füßen einer Bärin und spricht die Sprache eines Löwen, einer Löwin. So. Das heißt, alles, was geografisch nebeneinander verlief, von Osten nach Westen, organisch, ist jetzt gleichzeitig global vorhanden. In einer Tiergestalt. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, Doppelpunkt, das Tier. Dem ist alles zusammengefasst, was im Schattenriss nebeneinander war und zeitlich nacheinander war. Geografisch nebeneinander, zeitlich nacheinander, ist jetzt alles gleichzeitig vorhanden, global und universal. Wir kehren zurück zu dem vierten Weltreich Eisen. Ah, da darf ich gerade noch etwas sagen. Bruder Schumacher hat den Namen erwähnt, von der die Dinge so schön dargestellt hat, In
der Russe.
Bitte?
Gelesnow.
Gelesnow, ja. Dieser prächtige Ausleger Gelesnow, ein Freund von Bruder Knoch, ja. Die zwei Ausleger lehren Folgendes. Ich war übrigens Schüler, als ich noch jung war im Glauben, ein Schüler von Bruder Knoch. Also Gelesnow war mir auch schon gut bekannt. Die lehren Folgendes. Jawohl, das erste Weltreich ist das Babylonische. Jawohl, das zweite sind die Meder und Perser. Jawohl, das dritte ist Griechenland. Aber Rom ist nicht das vierte, lehren sie. Die Beschreibungen des vierten Weltreiches im Propheten Daniel, beim Standbild, meint erst das Weltreich Satans am Ende der Zeitalter, also heute. So lehren sie das. Bitte, wir haben die Antwort auf diese Lehre. Nämlich wieder einmal in ganz einmalig wunderbarer Weise, sowohl als auch, bitte. Ich habe in einem Schriftchen den Beweis gebracht, dass das vierte Weltreich erstens einmal das römische war und ist, aber dass das gleichzeitig die Beschreibung ist, dass am Ende der Tage in unseren Jahren, was jetzt dann kommt, dass alles zusammen ein Tier darstellt, wo alles gleichzeitig vorhanden ist. So. Hier ist England als nächstes weltliches, irdisches Weltreich. Das englische Weltreich war das erste, oder ist das erste, das globalen Umfang hatte. Engländer. Fast 1000 Jahre lang. Herausgehen wieder aus Rom, denn Britannia, England, war schon im römischen Weltreich Britannia, das die römische Provinz am westlichsten, geografisch am westlichsten liegend und schon über dem Wasser des Kanals. England ist das Weltreich, das nun das Römische abgelöst hat. Und zwar, Gott hat den Engländern zum ersten Mal ein globales Weltreich, das bekannte englische Commonwealth, zur Verfügung gestellt oder zur Darstellung gebracht. Nicht zuletzt deshalb. England, ein Weltreich, wo Wort Gottes, Evangelium Jesu Christi in Form von Bibelgesellschaften und großen Gesellschaften von bitte?
Missionsgesellschaften.
Ja, riesige weltweite Missionsgesellschaften und Bibelgesellschaften aufwies, mit dem Zweck von Gott aus so dargestellt, dass wenn die Gottesstunde gekommen sei, wie es auch gekommen ist, 1914, Ende des Ersten Weltkrieges, ziehen die Engländer militärisch in Jerusalem ein, entziehen dem Islam zum ersten Mal endgültig Jerusalem als einziges Bollwerk des Islam. Militärisch, und seither hatte England das Mandat über Jerusalem. Und siehe da, nicht nur zogen sie militärisch ein in Jerusalem, sondern da erfolgt entsteht der erste Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg in Genf, und der beschließt, ihr Engländer, ihr christliches Weltreich, bitte, ihr bekommt zu treuen Händen von uns, Völkerbund in Genf nach dem Ersten Weltkrieg, zu treuen Händen die Aufgabe, den Juden im Lande der Verheißung ihrer Väter ein Staatswesen zu schaffen. 1917 hätten die das mit einem Federstrich machen können. Damals hätte niemand daran gedacht, dagegen etwas unternehmen zu können. Was haben sie gemacht? Nein, nichts gemacht. Was macht Gott? Ein zweiter Weltkrieg kommt zustande. Er endet jetzt nicht nur Völkerbund in Genf, sondern es kommt die Weltstadt im äußersten Westen. New York. UNO. Jetzt aus dem Schoße der UNO bekommt England jetzt noch viel gewaltiger zu treuen Händen wieder die gleiche Aufgabe. Aber jetzt, ihr Engländer, nach der Hitlerzeit sofort den Juden das Staatswesen geschaffen. Nein, was machen die? 14. auf 15. Mai 1948 signalisieren sie vom Mittelmeer aus: Mit diesem Mandat haben wir ab heute nichts mehr zu tun. Was geschah? Im gleichen Augenblick, Punkt Mitternacht 1948, 14. auf 15. Mai, wurde der gegenwärtige Staat Israel geboren, so sagt die Schrift, an einem Tage auf einmal geboren. So. Dann sage ich, zum Glück haben nicht die Engländer die Ehre, dass es einen Staat Israel gibt, sondern der Gott Israels in dem Fall. Und diese Engländer haben sogar die Flüchtlingsschiffe, die nach Israel zogen, mit Flüchtlingen, nicht landen lassen und die eher noch torpediert, anstatt noch geholfen. Nein. Dass also dieses englische Weltreich globalen Umfanges, Commonwealth genannt, heute ein Trümmerhaufen ist vor aller Welt, Belastung aller übrigen Nationen, ist das ein Wunder. Wer die Treue Gottes kennt, Israel gegenüber, für den ist das selbstverständlich. Adolf Hitler hat in seinem Herzen beschlossen, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr. Wusste halt nicht, dass ein Gotteswort, ein Gottesausspruch sagt, als Gott den Nationen ihre Wohnsitze und ihre Grenzen bestimmte, hat er die Grenzen bestimmt nach der Zahl der Söhne Israels, nämlich wie sie während der Zeit der Zerstreuung unter den Nationen Wohnsitz finden. Gibt es in USA viele Juden, viele Israeliten? Gibt es in Russland viele Juden und viele Israeliten? Die meisten Israelitenstämme sind dort, die nicht jüdischen.
Bitte Kassette wenden.
Also wenn ein solcher Mann, Mensch, Führer der größten Nation unter den Nationen, Deutschland, in seinem Herzen beschlossen hat, eines Tages gibt es in meinen Grenzen keinen Juden mehr, muss er sich dann verwundern, wenn ein Tag kommt, wo er überhaupt keine Grenzen mehr hat. Wo sein ganzer Machtbereich alles von fremden Militärs besetzt ist. Muss er sich dann wundern. Haben wir also den Fall Adolf Hitler persönlich? Haben wir den Fall englisches Commonwealth, riesenglobales Weltreich? Wer sich heute gegen Israel, Juda aufstellt oder gar Krieg führt, der hat die Quittung in sich, dass er von der Erdoberfläche verschwindet, nicht mehr vorhanden ist. Du Wurm Jakob und Häuflein Israel, du wirst sie alle suchen, die dich befehden und wieder dich entbrannt sind, und wirst sie nicht mehr finden. Sie werden verschwinden. Das ist die Ordnung heute, bitte. Wer sich heute gegen Israel schon der Gesinnung nach auflehnt, ablehnt oder gar Krieg führt, bitte Jesaja 41 lesen. Da haben wir die klare gegenwärtige Situation. Englisches Weltreich, Gott natürlich, der schon vor Grundlegung der Welt das alles erforscht und gekannt hat, gewusst hat, hat nun in seiner wirklichen Vorsehung im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte ein weiteres Weltreich eingesetzt, zur Darstellung gebracht, bitte. Es ist ja direkt aus oder sehen darf, die Vermischung zwischen Eisen und Ton, die wird bei der Beschreibung des Standbildes wie folgt in einem Vers ganz genau schriftlich dargestellt, nämlich stellen wir uns das Standbild vor, lass nur, wir haben es. Schenkel von Eisen, Füße und Zehen, teils von Eisen, teils von Ton, die nicht aneinander haften, jetzt heißt es, nämlich, Achtung, sie, die Eisernen, werden sich vermischen mit dem Samen der Menschen. Oh, ist das eine Vermischung? Wer sind die Eisernen? Ah, das sind noch Engelmächte. Von Gold bis und mit Eisen, das sind diese Metalle, sind alles unsichtbare Mächte im Kosmos, im Weltall. Und die letzten, was wir morgen Abend vielleicht noch sehen werden, die sind aufgestellt zwischen unserer Erdoberfläche und der Mondbahn. Ganz klar. Lebendige Wesen, die ganz genau beschrieben werden. Mit ihren, direkt als strategische militärische Formationen, ihre Häupter unter der Mondbahn und ihre Füße und ihr Räderwerk auf der Erde. Also in diesem Luftraum Eisen. Gab es schon einmal eine Vermischung zwischen Engelwesen, zwischen Geistwesen und Menschen? Das war in den Tagen Noahs der Fall. Da waren die Riesen, die Männer von Ruhm gewesen sind auf der Erde, die da gezeugt wurden, von Eisen geschöpft. Von Eisen, das heißt von Geistwesen. Von solchen, die rings um die Erde gelagert sind. Wo wir ja hören, dass Satan heute, wie genannt wird, der Fürst der Gewalt der Luft, der Stratosphäre, Ionosphäre und wie die Sphären alle heißen, rein astronomisch bis zur Mondbahn. Ja. Da sind die aufgestellt und das sind die, die sich jetzt vermischen. Was ist dann der Mensch? Hiob vom Throne abgekniffen, der Mensch. Israel in besonderer Weise an jener Stelle. Sie, die Eisen, werden sich vermischen mit dem Samen der Menschen, also sind sie, die Eisernen, gar keine Menschen, sondern eben Geistwesen. Gewaltige Aussage. Und so wie einerseits von Westen her dritter Weltkrieg geführt wird, im Namen von allem, was man gerecht und normal und gesund und fast bis und mit heilig nennen kann und Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit, wie die Dinge alle heißen mögen, wird ihnen beim Dritten Weltkrieg ermöglicht werden, was bei Alexander dem Großen möglich war, den ganzen Osten zu überrennen und zur Weltherrschaft zu kommen, da in diesem Sektor. Ist das, was hier am Ende der Tage vom Osten und Westen der USA geschehen wird, um den ganzen Osten zu überrennen und zur Weltherrschaft kommen, und zwar einen Friedensreich aufrichten wird mit wunderbaren Zuständen, die den Zuständen vom tausendjährigen Reich zu verwechseln sein werden, um Israels Willen. Ja. Die ersten Jahre, und dann ist das Unheimliche nun, kommt das Zweite, dass der heute schon lebende Antichrist mit seinen Vordispositionen, die Gott ihm heute schon genehmigt, auf dem ganzen Erdenrund, nur sind wir ihm noch im Wege, der versteht es dann, diese wunderbaren Zustände auf dem ganzen Erdenrund seiner Person zuzuschreiben. Warum? Dieser Jesus da vor 2000 Jahren, der hat es gut gemeint, aber nichts fertig gemacht. Was wir heute haben, das habe ich. Ich bin Christus. Bitte. Sie haben alle Schwerter zu Flugscharen umgeschmiedet. Nach Befehl der USA nach dem Dritten Weltkrieg. Soziale, ideale Verhältnisse. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit. Alles ist da. In Israel wird der Tempel gebaut und alles geordnet. Israel bekommt die Grenzen bis an den Euphrat. Und bis an den Bach Ägyptens. Und Diese Gebiete von Steppen und Wüsten, von Israel bis in Euphrat, werden bepflanzt mit Korn und Weizen und allem so. Dann hat Gott geschaffen genügend Wohnraum und genügend Nahrung, und dann lässt er keinen einzigen der Söhne Israels mehr zurück unter den Nationen. Und dann ist ganz klar vor Gott, dass die 144.000, die in den ersten Jahren der letzten 7 Jahre schon versiegelt werden, aus allen 12 Stämmen Israels, hat Gott auf wunderbare Weise für alles gesorgt. Ich schließe mit dem Hinweis. Hat Israel einen Engelfürsten von Gott eingesetzt, der mit seinen Heeren für das Schicksal Israels auf der Erde verantwortlich ist? Wie heißt er?
Michael.
Die Meder und Perser hatten einen Engelfürsten über sich, mit seinen Heeren. Alexander der Große, die Griechen hatten einen anderen Engelfürsten über sich, mit seinen Heeren. Wir haben gesehen, oder ich darf noch erinnern, dieser Engelfürst von Persien mit seinen Heeren hat solche Vollmacht von Gott dem Höchsten in Bezug auf das ihm unterstellte Weltreich der Meder und Perser, dass er fähig ist, mit seinen Heeren den von Gott hochheiligen Engelfürsten, Erzengel namens Gabriel, den er auf das Gebet Daniels auf der Erde sofort zu Daniel abordnet, um ihm die gewünschten Aufschlüsse und Offenbarungen zu geben, bringt es der Engelfürst der Perser fertig, diesen Sonderboten Gottes, den Erzengel Gabriel, 21 Tage, 3 volle Wochen aufzuhalten. Kein Wunder, dass wir dann von Daniel lesen, er war jetzt in persischer Gefangenschaft nach Babel, haben wir ja gesehen, Daniel. Da hat der Engelfürst von Persien kein Interesse, dass ein Sonderbote von Gott dem Höchsten zu dem gefangenen Juden namens Daniel kommt. Denn da wusste er, das bedeutet für mich und mein Weltreich nichts Gutes. Konnte tatsächlich 3 Wochen lang aufhalten. Und Gabriel erzählt dann dem Daniel, wenn nicht Michael, der für dein Volk kämpft und eingesetzt ist, mir nicht zu Hilfe gekommen wäre, was wäre dann passiert? Wäre ich überhaupt nicht durchgekommen, und fährt weiter. Und wenn ich von dir zurückkehre, dann kommt mir der Engelfürst von Griechenland entgegen mit seinen Heeren und will mich wieder nicht durchlassen, nach oben. Der Engelfürst von Griechenland, der hat ja schon den von Persien besiegt, nicht? Und weiß, jetzt komme ich mit meinem Volk auf der Erde an die Reihe. Und da habe ich auch kein Interesse, dass da die Juden wieder irgendwie mit Gott dem Höchsten in Verbindung kommen. Merken wir, sind das Dinge. Und jetzt schließe ich ab für heute. Warum nennt die Schrift nur den Engelfürsten von Israel in der Mitte und einen Engelfürsten von dem einen Weltreich der Perser östlich von Israel und einen dritten Engelfürsten von dem Weltreich westlich von Israel? Also Symmetrieordnung: Michael, Engelfürst von Persien, Engelfürst von Griechenland. Warum? Diese beiden Engelfürsten haben bis heute, sagen wir bis 1900, alle übrigen Engelfürsten über die übrigen 70 Nationen auf der Erde alle unter ihre Kontrolle gebracht. Der Engelfürst von Griechenland hat heute den ganzen Westen unter sich. Und der Engelfürst von Persien hat heute den ganzen Osten. Damals 2 Hörner. Damals Persien und Meder und Perser. Heute Sowjetunion und China. Ein Engelfürst, der im Osten den ganzen Kosmos inspiriert, den ganzen Kommunismus inspiriert hat. Bitte. Ein unbarmherziges Gesetz der Meder und Perser, dass Daniel in die Löwengrube muss und seine Freunde in den Feuerofen. Und diese Gesetze waren, unwiderruflich? Sind das harte Gesetze? Werden die durchgeführt? Ist das im Osten so? Bitte. Aber nun ist es so, liebe Geschwister, heute existieren, ja, Israel ist wieder geboren worden und Michael hat wieder anzutreten. Bereits. Hat wieder die, wie sagen wir militärisch, das Aufgebot gekommen. In diesen Tagen wird Michael aufstehen, denn er hat sich bei der Beiseitesetzung Israels zur Ruhe gesetzt. So lesen wir auch in Daniel 12. Steht er wieder auf und heute handelt es sich darum, ob der Engelfürst des Ostens oder der Engelfürst des Westens, das sind die beiden einzigen Rivalen heute. Alle anderen sind schon ihnen unterstellt. Durch alle Kriege bisher. Jetzt kommt die Rivalität dieser beiden großen Engelfürsten des Ostens oder der des Westens, vordargestellt durch den von Persien und den von Griechenland. So. Wer von uns kommt zur alleinigen Weltherrschaft? Antwort: Ablösung von Osten nach Westen. Hier. Der kam zur Weltherrschaft, den Osten besiegt. Und was hier war, in Griechenland, bitte, die griechischen Erfindungen und die ganzen griechischen Weisheiten und Herrlichkeiten, bis und mit Olympiaden und Literatur und Kunst und Theatervorführung, mit einem Wort, das ganze, wie heißt das so schön heute, humanistische System des ganzen Westens heute, hat doch seine Wiege in Griechenland. Humanismus, bitte. Und der ganze Plutokratismus im Westen, im Gegensatz zu dem im Osten, zum Kommunismus. Also die beiden noch jetzt noch sich gegenüberstehenden Weltbeherrscher in der unsichtbaren Welt, für die handelt es sich jetzt, wer von beiden kommt zur Weltherrschaft. Wir wissen es. Der Engelfürst von Griechenland, von Westen, von USA, kommt zur Weltherrschaft. Ganz gewaltige Dinge, Perspektiven, die nicht mehr, wo das Wort nicht mehr reicht in Bezug auf das, was kurz vor uns steht und in Kürze geschehen wird und genau nach diesen biblischen Aussagen, wie wir sie in diesen Tagen und Stunden näher ansehen dürfen. Soweit für heute Abend. Bitte?
Das Zitat. Das Zitat. Zitat aus der Vertraulichen wolltest du noch.
Aha. Aha. Oh, danke dir. Schließlich zum politischen Aspekt. Die USA gewinnen mit Riesenschritten ihre alte Macht zurück. Sie werden niemanden in den USA treffen, der die UdSSR, also Russland, als erste oder auch nur gleichwertige Supermacht akzeptieren würde. Der europäische Isolationismus, der sich weltpolitischer Verantwortung verweigert, ist Amerikanern fremd. Die amerikanischen Eliten sind unabhängig von ihrem parteipolitischen Standpunkt, davon überzeugt, dass die USA spätestens in den 90er Jahren den Sowjets allein und global Parole bieten können. Europa wird zunehmend entbehrlich für USA. Was ich schon lange Jahre, vielleicht 10, 20 Jahren voraussagte. USA muss eines Tages, wird mehr und mehr von allen Freunden verlassen. USA. Warum? Wir wissen ja, zwischen USA und Israel ist schon sind Verträge geschlossen, bitte, finanziell, politisch, militärisch. Ja. USA muss von allen bisherigen Freunden verlassen werden, damit, wenn der Dritte Weltkrieg durchgeführt werden wird USA zur Weltherrschaft kommen wird, global, was bei Alexander dem Großen nur im alten Weltkreis der Fall war, dass sie dann niemand fragen müssen, wie sollen wir jetzt dieses Friedensweltreich einrichten. Verstehen wir? Das einzige kleine Waffenbrüderchen der USA heißt Wurm Jakob Häuflein Israel. Wer wird dann nach dem Dritten Weltkrieg der größte Nutznießer, der Sieger sein? Israel. Israel. Also, Zusammenhänge und Tatsachen von heute. Ich schließe mit dem globalen Aspekt bereits. Sei es persönliche Gespräche in den Regierungen auf dem ganzen Erdenrund, sei es Weltpresse, Radio oder Fernsehen. Da muss man sich ja an den Kopf greifen und sagen, ist nicht die ganze Menschheit heute in einer dritten Weltkriegspsychose verhaftet? Es werden nur noch Fragen behandelt, wie wäre es, wenn es so käme und wenn die so angreifen würden und was die solche Waffen oder und so weiter. Ne? Das ist das Problem. Ne? Oder die Bemühung, dass ein dritter Weltkrieg unbedingt verhindert werden muss. Ne? Ja, weil kein Durchblick ist, dass unser Gott und der Gott Israel einen wunderbaren Plan hat und das genau nicht so kommt, dass ein dritter Weltkrieg alles zerstört, sondern das Gegenteil. Das Gegenteil. Dass dann aber der Wiederchrist, der anstelle des Christus tritt, es leicht hat zu erklären, ihm sei das alles zu verdanken, was dann nun wunderbar da ist. Und wenn er dann noch für 7 Jahre garantiert, natürlich, einen Bund schließt mit den vielen Nationen, dass er garantiert, für weitere 7 Jahre garantiere ich unter meiner Kontrolle einen Weltfrieden, garantiere ich für die weiteren 7 Jahre, dass in Israel im Tempel geopfert werden kann, genau nach dem Gesetz, garantiere ich, nicht? Ja, das muss ja Christus sein, nicht? So. Und jetzt nur noch das eine, wenn dieser Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, schon am Anfang der 7 letzten Jahre, also der 70. Jahrwoche, am Anfang, eine solche Ansehen hat, dass alle Völker und Nationen froh sind, dass der geruht, noch weitere 7 Jahre Frieden zu garantieren. Ja. Was das heißt? Ja, vielleicht muss ich ganz praktisch abschließen heute Abend. Jawohl. Wir sehen, Dritter Weltkrieg, atomgefährdet, Entrückung der Gemeinde des Leibes des Christus in einem Augenblick, kürzester Zeitpunkt, Zeitfrist, en atomo, griechisch. Luther übersetzt in einem Nu, hat mit Atom nichts anfangen können. Nein, en atomo, Kurzschrift. Wir können lesen, im Atomzeitalter oder während Atomschlägen. En atomo. Also sollte ein dritter Weltkrieg plötzlich beginnen, könnte dieses Jahr noch sein. Dann bitte nicht erschrecken, sondern sich einstellen, Herr, ich danke dir, dass ich bereit sein darf. Ich habe deine Erscheinung zur Entrückung lieb. Wir alle. So. Dann Hochspannung. Wenn dann die Entrückung stattfinden würde, dann wäre es so, dass die Welt es kaum beachten würde, wie an einer Stelle im letzten Kapitel des Jesaja beschrieben wird. Wenn der Herr die Heiligen wegrafft, wegreißt, wird es niemand beachten. So. Aber wenn er uns noch da lassen würde, Anfänge dieses amerikanischen Weltfriedensreichs hineinkämen, dann ginge es uns wunderbar gut. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, soziale, ideale Verhältnisse, Welt, ja, sagen wir mal, Verschmutzungsfragen werden prächtig gelöst. Alles ideal, einfach, ein Befehl und es geschieht. Die ganze irdische Kriegsindustrie wird sofort umgeschalten in Friedensindustrie. Die ganze Welt freut sich. Endlich sowas. In kurzer Zeit ist das möglich heute. Ja, was kann dann in kurzer Zeit gebaut werden? Wenn die ganze Kriegsindustrie heute mit allen modernen Möglichkeiten auf Friedensindustrie umgestellt wird, wie lange braucht dann ein Tempel in Jerusalem gebaut zu werden? Wie viele Jahrzehnte? Was braucht eine Weltmetropole namens Babel, die dritte in der Ebene Sinjar? Was braucht das? Die Wüsten werden zu Fruchtgefilden umgeschalten, alles mit einem Wort noch einmal, Zustände zum Verwechseln mit denen vom tausendjährigen Reich. So. Angenommen, wir wären noch da, einige, die ersten Jahre. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn denn einer da ist, der erklärt, er sei der Christus, und wir wären auch noch da, müssten wir dann besorgt sein, dass darum, ob wir wirklich ohne jede Verfolgung und ohne jede schrecklichen Erlebnisse und davon kämen. Nein, dann käme es an uns. Dann wären wir die Einzigen, die sagen würden, nein, das ist nicht der Christus Gottes, sondern das ist der Falsche. Käme es dann an uns? Aha, also keine Sorge. Ja. Das käme dann, wenn es soweit ist, dass er schon das Ansehen hat vor aller Welt, alle froh sind, noch 7 Jahre garantierter Frieden. Und dann würde die Entrückung in einem Augenblick stattfinden, wo er gerade die Glieder des Leibes des Christus verschlingen möchte. Ja. Und da ist die Entrückung ein Entreißen aus letzter, höchster Gefahr. Möglich, also unbedingt bevor die letzten 7 Jahre beginnen, führt Gott die Entrückung durch. Und wir werden an diesen Abenden noch nähere Auskunft bekommen, wie die Dinge heute zeitlich und zeitpunktlich nach dem prophetischen Wort unseres Gottes vor uns stehen. Aber jetzt habe ich reichlich und lange genug geredet und